Aktenzeichen Kardinal Richelieu, Staatsmann, Kirchenmann, Mäzen. Zum 425. Geburtstag eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Viele kennen das berühmte Gemälde von Philippe de Champagne, das im Louvre in Paris hängt. Majestätisch blickt der rot umhüllte Kardinal den Betrachter an. Nicht wie ein kirchlicher Machthaber, sitzend porträtiert, sondern stehend, wie ein weltlicher Fürst. Und das ist neu. Bis dahin wurden Kirchenmänner nur sitzend gemalt. Aber der Porträtierte ist nicht nur ein hoher Kirchenmann, sondern auch einer der bedeutendsten Staatsmänner und Mäzene seiner Zeit. Es ist der Herzog von Richelieu, Armand Jean de Plessis, ein Mann, der in die Geschichte eingegangen ist, in Paris 1585 geboren wurde, mit 57 Jahren dort verstorben ist, ein Mann, der Frankreich und Europa politisch, kirchlich und kulturell veränderte. Er stammte aus einem verschuldeten Kleinadel und brachte es in einer Bilderbuchkarriere zum einflussreichsten und zweitreichsten Mann des damaligen Frankreich. Möglicherweise war er sogar reicher als König Ludwig XIII., dem er bedingungslos diente. Er schlug die geistliche Laufbahn ein, wurde 23-jährig in Rom zum Bischof geweiht und 15 Jahre später zum Kardinal ernannt. Seine Intelligenz und sein Ehrgeiz waren die Triebfedern zu seiner außergewöhnlichen Lebensbiografie.
Man muss viel zuhören und wenig reden, wenn man ein guter Staatsmann sein will.
Richelieu wurde inmitten einer Epoche der Erneuerung Europas hineingeboren. Das habsburgische deutsch-spanische Weltreich hatte Frankreich lange Zeit wirtschaftlich unterdrückt und die inneren Religionskämpfe zwischen Katholiken und Protestanten geschürt, was das Land zusätzlich schwächte. Der französische König Heinrich IV. Hatte sich an ein Erneuerungswerk gemacht. Er ließ eine nicht mehr nur auf das Eigeninteresse bedachte Eliteschicht heranziehen, die Frankreich und dem Hof dienen sollte. Und zu diesem Plan gehörte auch die Ausbildung Richelieus. Armand de Plessis war das vierte von fünf Kindern und der jüngste von drei Söhnen. Seine Familie war, obwohl sie nur zum niederen Adel zählte, relativ bedeutend. Sein Vater war Militär und Höfling, seine Mutter, Suzanne de la Porte, war die Tochter eines berühmten Juristen. Als Richelieu 6 Jahre alt war, fiel sein Vater im Krieg der katholischen Liga gegen den zunächst noch protestantischen Heinrich IV. Im Alter von 9 Jahren wurde der junge Richelieu an das Collège de Navarre in Paris geschickt, um dort eine Allgemeinbildung zu erhalten. Nach dem Abschluss des Kollegs begann er eine militärische Ausbildung, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Als jedoch Alphonse, sein älterer Bruder, anstatt Bischof zu werden, in den Kartäuserorden eintrat, musste Richelieu an die Stelle seines Bruders treten. Er beendete daher seine militärische Ausbildung und begann ein Theologiestudium. Da er ohnehin ein kränkliches und schwaches Kind gewesen war und Freude am Studieren gehabt hatte, war er auch nicht abgeneigt, Geistlicher zu werden. Im April 1607 wurde er mit Dispens des Papstes, er hatte das kanonische Alter noch nicht erreicht, zum Bischof von Luçon geweiht und kurz darauf promovierte er in Paris. Schon kurz danach begann er mit großer Energie, die Ordnung seiner in den Wirren der Hugenottenkriege verwahrlosten Diözese wiederherzustellen. Er war der erste Bischof in Frankreich, der die Beschlüsse des Konzils von Trient umsetzte, und zwar rigoros.
Die Autorität zwingt, aber die Vernunft überzeugt zum Gehorsam.
Ungefähr zu dieser Zeit freundete sich Richelieu mit François de Clercq du Tremblin an, besser bekannt als Père Joseph, einem Kapuziner, der später zu einem engen Vertrauten Richelieus wurde. Zwischen dem unmündigen König und seiner für ihn regierenden Mutter, Maria de Medici, entstanden bald Spannungen, die Richelieu und sein Freund stets zugunsten Ludwigs auszugleichen suchten, bis Richelieu sich vollends auf Seiten des Königs schlug. Aufgrund einer Intrige von Seiten der Königinmutter verlor Richelieu jedoch sein Amt und wurde nach Avignon verbannt. Erst 1619 holte ihn der König zurück an den Hof. 1622 wurde er durch Papst Gregor XV. Zum Kardinal ernannt und wurde zu einem unverzichtbaren Berater für den König, der sehr streng darauf achtete, die ihm zukommende Entscheidungskompetenz an keine andere Person zu delegieren. Am 13. August 1624 machte ihn der Monarch zum ersten Minister. Seinen Einfluss auf den König nutzte Richelieu, um Frankreich nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Er reformierte die Verwaltung, entmachtete den Amtsadel, ließ Père Joseph ein eigenes System ihm treu ergebener Verwaltungsbeamter und Spione aufbauen, beschnitt die Rechte und den Einfluss des Adels und betrieb die Vernichtung der militärischen Kraft der Hugenotten. Alles unter dem Motto:
Es ist nicht mein Ziel, geliebt zu werden, mir genügt es, wenn man mich respektiert.
Die Hugenotten bildeten in Frankreich Ludwigs des 13. einen Staat im Staate. Durch die Garantien des Edikts von Nantes verfügten sie über Städte und Befestigungsanlagen unter eigener Verwaltung und über erhebliche Subsidien ihres natürlichen Verbündeten England. Nach der Ermordung der Integrationsfigur König Heinrich IV. Kam es wiederholt zu Unruhen und militärischen Auseinandersetzungen. Richelieu musste das militärische Potenzial der Hugenotten brechen, um den Absolutismus in Frankreich dauerhaft zu etablieren. Nach dem Fall der bedeutendsten hugenottischen Stadt La Rochelle, nach über einjähriger Belagerung im Jahre 1628, beließ Richelieu den Hugenotten im Gnadenakt von Alais zwar ihre Kultfreiheit, nahm ihnen jedoch ihre militärischen Sicherheitsplätze. Die hugenottische Militärpartei war damit dauerhaft entmachtet.
Der Krieg ist eine Plage, mit der Gott die Menschheit straft.
Davon war Richelieu überzeugt. Um die spanische Vormachtstellung in Europa zu brechen, nutzte er Spaniens Engagement im Dreißigjährigen Krieg. 1635 trat das katholische Frankreich unter Führung eines katholischen Bischofs dann aktiv an der Seite des protestantischen Schwedens in den Krieg gegen den Papst und den katholischen Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation an. 1640, gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges, versuchte Richelieu, die iberische Linie der Habsburger durch einen Angriff auf die spanische Pyrenäenfestung Perpignan zu schwächen. Die Frau des Königs Ludwigs des 13., Anna von Österreich, war über diese Strategie sehr bestürzt. Der gesundheitlich bereits sehr angeschlagene Kardinal arbeitete für jene Vermittler, welche Frankreich bei den Friedensverhandlungen jetzt vertreten sollten. Seine Vision war ein neu geordnetes Europa unter der Hegemonie der französischen Krone anstelle der habsburgischen Universalmonarchie. In der Wahl seiner Methoden folgte Richelieu dem Grundsatz:
Der Zweck heiligt die Mittel.
Politische Gegner wurden rücksichtslos ausgeschaltet, Bündnisse nach Zweckmäßigkeit eingegangen. Seine Bündnisse mit verschiedenen protestantischen Fürstenhäusern sorgten für Empörung beim Adel und der katholischen Kirche. Seine Politik stieß auf große Widerstände im eigenen Land. Es gab zahlreiche Verschwörungen und Attentate, die er dank seines Spionagenetzes meist rechtzeitig aufdecken konnte. 1626 kam es zum ersten hochrangig besetzten Mordkomplott. Einige hohe Adelige planten Richelieus Tod. Das Komplott wurde aufgedeckt, deren Urheber hingerichtet. 10 Jahre später gab es erneut ein Mordkomplott. Doch Richelieu wusste alle Intrigen gegen seine Person zu meistern, da er es wie kein anderer verstand, die inneren Probleme des Erzfeindes Habsburg analytisch zu erfassen und politisch für Frankreich zu nutzen.
Mut, Geist und Glück sind drei so notwendige Eigenschaften für einen Führer, dass man schwerlich große Ereignisse von denen erwarten darf, denen eine von ihnen völlig fehlt.
Richelieu war ein vielseitig interessierter Mann, der neben seinen Staatsgeschäften auch ein großes Interesse an der Kunst besaß und mit seinem im Amt erworbenen Wohlstand zahlreiche Künstler förderte. Le Mercier entwarf in seinem Auftrag die Kapelle der Sorbonne, in der Richelieu gemäß seinem letzten Willen beigesetzt wurde, und den Kardinalspalast, das spätere Palais Royal in Paris. Das Palais beherbergte neben der Kunstsammlung des Kardinals auch ein Theater, das seinerzeit die modernste und schönste Bühne in Paris war. Das größte künstlerische Interesse des Kardinals galt aber der Literatur. So griff er die Idee einer Gesellschaft zur Pflege der französischen Sprache und Kultur auf und schuf bereits 1635 jene offizielle Einrichtung, nämlich die weltbekannte Académie Française. Richelieu starb am 4. Dezember 1642. Seit frühester Jugend von höchst anfälliger Gesundheit hatte er sich sein Leben lang nicht geschont. Noch kurz vor seinem Tod fasste er die Prinzipien seiner Politik in einer umfangreichen Denkschrift zusammen, die er als politisches Testament für seinen König bestimmte.
Die öffentlichen Interessen müssen das einzige Ziel eines Fürsten und seiner Minister sein. Beide müssen sie so angelegt sein lassen, dass sie sich allen Sonderinteressen vorziehen. Man kann sich vorstellen, was einem Staate zustößt, wenn man die Sonderinteressen den öffentlichen vorzieht und wenn die letzteren durch die ersteren bestimmt werden.
Ja, nach diesem Leitsatz sollte sich Politik auch heute noch richten. Wegen seiner Härte ging Richelieu nach seinem Tod als Böser in die Geschichte ein, nicht zuletzt durch Alexandre Dumas' immer wieder verfilmte Musketierabenteuer. Aber Richelieu ist kein dämonischer Despot, sondern ein rationaler Politiker, ein Realpolitiker, ein Reformer mit eiserner Hand, ein begabter Kunstmäzen und ein ebenso weitsichtiger Kirchenmann. Er selbst lebte asketisch und verkörperte den uneigennützigen Staatsdiener. Nicht Geld oder Wohlleben interessierten ihn, wohl aber die Macht. Macht als Mittel zum Zweck.
Sie hörten Aktenzeichen Kardinal Richelieu, Staatsmann, Kirchenmann, Mäzen. Zum 425. Geburtstag eine Sendung von Aldo Parmegiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.